So, da sind wir live und wir haben gerade schon festgestellt, wir haben richtig Bock auf diese Folge hier. Pascal
Absolut.
und ich, das ist jetzt hier nämlich wieder eine dieser Doppelfolgen, beziehungsweise eine der Folgen, die sowohl im Digital Umsetzen Podcast als auch im Machen Podcast erscheinen. Und uns verbindet da so eine kleine Passion, nämlich Apps groß machen. Oder
Das stimmt.
Pascal? Apps groß machen. Erzähl mal.
Das stimmt. Ja, erstmal herzlichen Dank. Ich freue mich sehr auf die Episode. Ich habe sehr viel Bock. Unser Podcast, ja, befasst sich nämlich genau mit diesem Thema, nennt sich Digital Growth. Findet man auf allen gängigen Plattformen. Und ich glaube, wir sind im selben Themenfeld unterwegs und heute soll es um Apps gehen. Denn das, was wir machen, beschäftigt sich mit Growth Hacking bei Apps. Und das knüpft an unserem Podcast an. Deswegen freue ich mich, dass wir ein bisschen Vergleich ziehen können, wie man Apps vielleicht in deinem Umfeld in Anführungsstrichen damals groß gemacht hat, so wie man das heute macht. Aber ich bin mir sicher, da findet man einige Überschneidungen.
Das glaube ich auch. Vielleicht nochmal so ein bisschen zum Hintergrund. Ich bin ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr im App-Business unterwegs. So, ich habe mich da 2000, Ende 2019, Anfang 2020 im Prinzip verabschiedet. Aber bis dahin habe ich eigentlich fast 10 Jahre lang ja Apps gebaut und die groß gemacht, ne? Was auch immer das bedeutet, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Und dann ja auch vermarktet so, ne? Also wir haben dann mit unserer Familionet-App im Prinzip auf der ganzen Welt 2,5 Millionen User gehabt, das Ding irgendwie weltweit sozusagen ja groß gemacht. Und seitdem mache ich eigentlich nichts mehr so im Mobile-Bereich, sondern mehr im Web-Bereich wieder. Und du machst ja heute Growth Hacking weiterhin auch vor allen Dingen für Apps und Plattformen, richtig? Oder was ist so deine
Genau.
Expertise, deine Spezialität, sagen wir
Genau, erstmal danke, dass du mir die Bühne bietest.
mal.
Schöne Vorlage.
Ja,
Ja,
klar.
genau, also um es kurz aufzufassen, richtig, so wie du es sagst, wir machen Growth Hacking ausschließlich für Plattformen, Softwares, also SaaS und Enterprise gehören auch dazu und Apps. Und ja, generieren dabei einen wirklich aktiven Nutzer, so wie du es eben auch schon gesagt hast bei eurer App. Das heißt, jemand, der die App auch wirklich aktiv nutzt und sich innerhalb dieser Product Journey auch monetarisiert, hoffentlich. Ist natürlich bei jedem ein bisschen was anderes. Das machen wir jetzt seit 4 Jahren und macht das Ganze natürlich nicht alleine, sondern ich habe auch einen sehr, sehr coolen Co-Founder, der eher so das Technische übernimmt, kommt aus der Blockchain. Und ich komme eigentlich ursprünglich aus der Pharma, weil ich dort ein Riesenprojekt mit Growth gehackt habe. Es war ein Projekt vom Mitgründer von Liefeld. Und da haben wir die größte Apotheken-Community-Plattform in Deutschland Growth gehackt über 1,5 Jahre. Und das hat sich dann so hochgespielt, dass das Thema sehr prägnant war und sehr viel Spaß gemacht hat. Und deswegen sind wir auch heute so, dass wir es so ein bisschen the other way around gemacht haben, ne? Also wir haben erst eine Plattform groß gemacht und daraus einen Business Case als Agentur geschaffen. In der Praxis ist es also bewiesen und seitdem, ja, helfen wir auch anderen dabei, das hoffentlich genauso erfolgreich zu tun, auch wenn die Branchen sehr unterschiedlich sind.
Wie würdest du eigentlich Growth Hacking definieren?
Boah, da hat jeder seine andere Definition,
Und
ne?
deine? Wie ist deine?
Ich sag's mal, auf das Themenfeld, wo wir uns jetzt gerade
Ja,
darüber
klar.
unterhalten, und das sind Apps, ist Growth Hacking für mich das, dass du wirklich ja Product Development mit Marketing kombinierst. Denn ich
Ja.
hoffe, du stimmst mir gleich zu. Denn das Marketing sorgt dafür, dass ein Nutzer in die App kommt, aber das Product sorgt dafür, dass er aktiv wird und wirklich den Mehrwert dieser App erfährt und darüber dann tatsächlich am Ende auch kauft in den meisten Fällen. Und für uns ist Growth Hacking ein Mix aus beiden Disziplinen, um am Ende des Tages diesen aktiven Nutzer zu bekommen, der für alle da draußen mit Abstand am entscheidendsten ist, egal in welcher Phase sie sich befinden, ob sie Geld raisen wollen in der nächsten Finanzierungsrunde oder ihr Produkt verbessern wollen, brauchen sie dafür immer einen aktiven Nutzer, um das möglich zu machen.
Also wir halten schon mal fest, das endgültige Ziel an dieser ganzen Geschichte ist der aktive Nutzer, ne? Der ja eine gewisse Retention Rate hat, wie man dann ja auch sagt, der im Optimalfall keine Churn Rate hat, also keine Absprungrate sozusagen, der im Optimalfall ja sogar irgendwie so daily active ist, ne? Das sind dann immer so diese Metriken, die man sich dann da so anguckt. Ich glaube, wenn man Zahlen rausgibt, zumindest war es bei uns dann damals mal so, dann hat man sich eigentlich immer eher die Monthly Active angeguckt. Ist das immer noch so heutzutage?
Ich finde, also ja, das kommt, ich finde, das kommt so ein bisschen auf den Use Case an. Gut, jetzt haben wir, heute ist die 80. Episode bei uns rausgekommen, wir haben schon mit einigen Leuten gesprochen, auch mit den ganzen Terminen. Stellt sich halt immer dabei heraus, dass, ich glaube, jeder hat da so seine KPIs, auf die er achtet. Bei dem einen ist es monthly, das ist so typischerweise so dieses Facebook-Ding, die haben das halt irgendwie so mit entworfen, ne? Für die ist es halt zum Beispiel, jemand meldet sich einmal im Monat an, für die ist es ein monthly active user. In anderen Fällen ist das nicht so. Wir hatten mal einen Gast, die haben ja mit einer der größten Landwirtschafts-App auf der Welt gebaut. Deren Zielgruppe sind Farmer, sind größtenteils in Indien unterwegs. Und die haben natürlich Saison. Ja. Und für diesen Active User jemand, der in der Saison des Öfteren wiederkommt, weil außerhalb der Saison kann er mit der App nicht so viel anfangen, weil die App sorgt halt dafür, dass du herausfindest, warum deine Pflanzen ja gut funktionieren und gute Ernte geben oder halt am Ende des Tages auch nicht, ne? Deswegen, ich würde ja sagen, und ich würde aber sagen, es kommt immer auf den Use Case an. Aber im Prinzip eigentlich schon, ja.
Ein glasklares Jein. bei uns war es damals tatsächlich so, also wir haben uns auch die Monthly Active natürlich angeschaut, insbesondere dann, wenn es auch um Pitch-Decks für Investoren ging und so, dann schreibt man natürlich da die Monthly Active rein. Wir intern haben uns dann aber natürlich gerne auch nicht die Daily Active in unserem Fall angeguckt, sondern die Weekly Active, weil bei uns war es so, wir haben die Familionet-App, ne, also ich habe ja hier sogar auch heute extra mal für dieses Gespräch hier mein Familionet-Pulli wieder rausgeholt. Also wer jetzt hier gerade im Video zuguckt,
wann hattest du den das letzte Mal an?
Bestimmt vor 5 Jahren oder so. Also vielleicht sogar noch länger. Aber ich habe ihn extra für dich rausgeholt, Pascal.
Dankeschön.
Und da ging es ja darum, Location-Sharing zu machen innerhalb der Familie, also mit den Familienmitgliedern. So, und dann konnte man halt in der App seine täglichen Orte anlegen, zu Hause, Schule, Arbeit, Sportverein etc. und konnte sich dann halt automatisch ein- und auschecken lassen, wenn jetzt Familienmitglieder diesen Ort erreichen oder verlassen, sodass die anderen darüber Bescheid wussten und man darüber seinen Familienalltag sozusagen organisieren konnte. Kann man immer noch, die App gibt's immer noch. So, und da war es dann allerdings so, spannenderweise, dass am Wochenende die Nutzung natürlich immer rapide runtergegangen ist. Das war noch vor Corona-Zeiten, da sind die Leute morgens noch aus dem Haus gegangen und kamen abends wieder. Also in die Schule oder zur Arbeit oder was weiß ich, ins Fitnessstudio etc. Und dann war natürlich immer, so konnte man halt richtig cool sehen, so unter der Woche, Montag bis Freitag, Nutzung super hoch und dann wumm, am Wochenende ging es halt immer runter. Und das hätten wir jetzt ein Daily Active nur gemessen, also wirklich jemanden, der jeden Tag aktiv ist, hätten wir natürlich viel weniger aktive Nutzer gehabt als eben Weekly Active. Und deshalb waren für uns dann intern sozusagen die Weekly Actives immer super relevant, weil das Wochenende ausgefallen ist.
Unglaublich wichtig. Ich glaube, es gibt ja auch in manchen Fällen Apps, die vielleicht in gewissen Fällen auch anderen Zyklen einfach haben, ne? Das war jetzt bei euch in dem Fall genauso.
Ja.
Das heißt also, man Ferien muss immer auch die, das kommt auch noch dazu, also ob das jetzt Ferien sind, wenn es zum Beispiel Reiseplattformen sind, die haben halt ein relativ gutes Hoch, wahrscheinlich in der Hochsaison, wenn vor kurz vor den Ferien, denke ich mal, wo es dann halt nochmal richtig abgeht, na gut, jetzt zu Corona vielleicht auch noch ein bisschen was anderes, deswegen finde ich immer, jedes Unternehmen muss da seine eigenen KPIs finden und darauf achten. Ja. Was mich jetzt bei euch interessieren würde, ist, wie habt ihr denn, also was war denn am Ende des Tages für euch ein Active User? Weil das ist am Ende des Tages ja das Entscheidende. Und dann unterscheidet man ja nochmal separat, ne, zwischen Monthly, Weekly, Daily. Aber was war für euch ein wirklich aktiver Nutzer?
Ja, sehr wichtige Frage. Als aktiv haben wir grundsätzlich erstmal diejenigen definiert, die diese Location-Sharing-Services genutzt haben, sprich, die sich zum Beispiel ein- und ausgecheckt haben an ihren täglichen Orten, Schule, Arbeit etc. Okay. Oder die natürlich auch von anderen Familienmitgliedern diesen Ort sozusagen abgerufen haben, also die geguckt haben jetzt, ist Vater schon von der Arbeit losgefahren, ist Kind gut in der Schule angekommen. So, ne, das sind erstmal die Aktiven. Dann gab es natürlich dadurch, dass dieses Ein- und Auschecken-Feature jetzt bei Schule, Arbeit, zu Hause, dass das automatisch auch im Hintergrund stattfinden konnte, ohne dass die Leute jetzt die App jedes Mal öffnen müssen, konnte man da natürlich auch nochmal unterscheiden. Ne? Also welche waren jetzt wirklich die, die dann auch die App geöffnet haben und da halt aktiv, es gab auch einen Chat in der App und so weiter und so fort, da vielleicht dann solche Sachen gemacht haben. Oder eben die, die das Ding nur passiv nutzen. Da haben wir auch nochmal Unterschieden zwischen sozusagen Active-Active und Passive-Active sozusagen, weißt du? Auch nochmal ein ganz spannender Kasus eigentlich.
Ja, unglaublich. Also das sind halt alles so Sachen, auf die man halt achten muss.
Ja.
Aber ja, genau richtig. Also da dort ist halt verbunden mit so, wie ich halt einen Active-User sehe oder wir, da ist Produktmehrwert, der irgendwie erfahren wird und das passiert halt nur basierend auf Nutzung. Anders geht das halt nicht. Und deswegen stelle ich dir noch eine Frage gerne hinterher, jetzt bin ich sehr gespannt. Wie siehst du die KPI-Download? Wie wichtig war die für euch damals?
Ihr Lieben, ich möchte heute ganz stolz einen neuen Partner begrüßen, der diese Folge hier möglich macht und von dem ich, ja, man kann es nicht anders sagen, Fanboy bin. Es sind die Hamburger Mädels und Jungs von Koyo. Koyo war für mich immer einer der Player in der deutschsprachigen Tech-Szene, die nicht viel Medientamtam gemacht haben, sondern einfach immer abgeliefert haben. Und einen krassen Kunden nach dem nächsten gewinnen, wie zum Beispiel die DB, TUI, E.ON, Vorwerk und so weiter und so fort. Ich weiß noch, ich habe damals in unserer Mobile-Agentur viele, viele Nachmittage mit Jan verbracht. Jan Marquardt, Gründer von Koyo, war auch schon mal hier im Podcast zu Gast, Folge 68. Und wir haben gemeinsam die Koyo Smartphone-App konzipiert. Aber Koyo ist natürlich viel mehr als die Smartphone-App. Koyo ist eine komplette Employee-Communication-Plattform. Man könnte hier Paul Watzlawick zitieren, der gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren. Denn durch die Features bei Koyo, also zum Beispiel der Teamchat, die Wissensdatenbank, das Feedback-Tool oder diese Möglichkeit, alle Mitarbeiter immer und überall zu erreichen, ist es egal, ob Teams remote, hybrid oder im Office zusammenarbeiten. Das Ergebnis ist einfach mehr Zusammenhalt, Motivation, Produktivität und eine lebhafte Team- und Feedback-Kultur. Auf einmal beginnen Mitarbeiter, sich wirklich mit ihrem Unternehmen verbunden zu fühlen, sich aktiv einzubringen, mitzumachen. Also, wirklich Empfehlung von Herzen. Ich weiß einfach, was das Team von Koyo da in Hamburg-Bahrenfeld für einen großartigen Job macht. Guckt euch auf jeden Fall Koyo mal an und macht einfach mal diesen kostenlosen 30-Tage-Test, den sie da auf ihrer Webseite anbieten, unter koyoapp.com, also Koyo, C-O-Y-O und App in einem Wort.com. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes dieser Folge hier. Da kannst du einfach draufklicken. Naja, es ist halt der erste Schritt in dem Funnel, ne? Also ohne einen Download wird es niemals ein aktiver User werden. Das heißt, natürlich sind die Downloads wichtig, aber dann kommt ja genau das ins Spiel, was du vorhin gesagt hast. Nämlich Download heißt noch lange kein registrierter Nutzer. Und das ist halt die erste wichtige Conversion. Dann nächster Schritt, registrierter Nutzer heißt noch lange nicht aktiver Nutzer und auch vor allen Dingen long-term aktiv. Bei uns war es damals immer so, wir haben immer die 9-Week, also die 9-Wochen Retention gemessen. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch up-to-date ist, diese 9-Wochen Retention, die war irgendwie immer so in der Branche verbreitet, keine Ahnung, warum genau 9 Wochen. Auf jeden Fall hat jeder immer mit der 9-Wochen Retention um sich geschmissen. Und da waren wir, glaube ich, so bei irgendwie so gut 50% oder so, gut 50% 9-Wochen Retention. Das heißt, die Leute, die sich vor 50% der Leute, die vor 9 Wochen aktiv geworden sind, oder registriert haben, bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, die sind jetzt noch aktiv. Mhm. So, das war diese 9-Week-Retention, die wir gemacht haben. Bei uns gab es allerdings noch einen wichtigen Conversion-Schritt dazwischen, der auch nicht ganz üblich war oder auch eigentlich nicht ganz üblich ist. Denn zwischen, also ne, stellen wir uns den Funnel nochmal vor, Download, dann Registrierung. Und dann ist wichtig, bevor die Leute wirklich richtig aktiv werden können, mussten sie erstmal ja noch andere Familienmitglieder hinzufügen. Das heißt, sie mussten, diese App hat dir nichts gebracht, wenn du da nur alleine drin bist, weil es ja kein sozusagen großes Makro-Social-Network ist, wie Instagram, wo ich reingehe und sofort Content habe, sondern da musste ich ja erstmal meine anderen Familienmitglieder, im Schnitt waren es immer 2,3, weiß ich noch, 2,3 Leute in einer Familiengruppe sozusagen. Verbunden. Das heißt, man musste ja erstmal seinen anderen Familienmitgliedern noch hinzufügen und die mussten sich auch erstmal noch die App runterladen und sozusagen registrieren.
Ist das, aber sehr schlau.
Genau, das ist das hat Vor- und Nachteile. Es hat den Vorteil, dass mit einem Download zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit noch mindestens ein weiterer Download folgt, wenn nicht sogar zwei weitere oder auch mehr natürlich. Es hat allerdings natürlich gerade im Onboarding den Nachteil, dass man die Leute auch dazu kriegen muss, dass sie das auch machen und die anderen hinzufügt. So, und das war dann auch noch immer so genau diese Retention-Schrauben, an denen wir dann auch noch immer drehen mussten. Das heißt, deine Frage, Download alleine bringt erstmal nichts, aber trotzdem ist natürlich eine notwendige Voraussetzung, damit die Nutzer überhaupt Nutzer werden können.
Absolut, aber ich finde es geil, wie ihr das gemacht habt, denn vielleicht steht das eine größere Hürde, da jemanden einzuladen, aber da kommt man eigentlich schon in ein tieferes System, nämlich Referral. Das heißt also, am Ende des Tages ist das nichts anderes als ein Referral gewesen, den der Nutzer dort vollzogen hat, nur dass ihr es halt so schlau gemacht habt, dass es nicht aussieht wie eine Empfehlung, sondern dass es Grundvoraussetzung war, um einen Produktnutzen zu erlangen in der Product Journey, in der du bereits steckst. Das ist genau so, wie es Slack auch macht, weil Slack bringt dir halt alleine überhaupt nichts. Also da kannst du vielleicht ein paar Notizen bei dir ja selber ablegen, aber mehr kannst du halt auch nicht machen. Ja. Ist aber in dem Fall so ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie man es heute immer noch machen sollte und es viel zu wenig gemacht wird, Referral-Systeme aufzubauen, basierend darauf, dass sie etwas schaffen in Form eines Produktnutzens, was gar nicht aussieht wie ein Referral. Weil die klassischen Referrals funktionieren in den meisten Fällen nicht. Weil der Incentive dahinter ist meistens Geld.
Ja.
Und das bringt nichts.
Ja. Oder jetzt Discord zum Beispiel, ne? Ähnliches Ding eigentlich. Die nennen das dann, wer es nicht kennt, Discord ist so eine Messenger-App für, ja, das kommt eher so, glaube ich, aus dem Gaming-Bereich. Viele Gamer nutzen Discord und mittlerweile nutzen es aber auch viele andere, gerade auch viele so Techies und Softwareentwickler und so, hängen irgendwie viel auf Discord rum, warum auch immer. Und das ist ein bisschen ähnlich aufgebaut wie Slack. So bei Slack nennt es, wie nennen sie das noch? Bei Workspaces, glaube ich, bei Slack, ne? Die einzelnen Workspaces, wo man halt drin ist. Und bei Discord, sie nennt es halt Server. Warum auch immer. Da erstellt man dann seinen Server. So. Und das ist eigentlich wieder ein ähnliches Prinzip. So, wenn du die Discord-App zum ersten Mal aufmachst, kannst du da auch nichts machen. Dann musst du erstmal ein paar oder mindestens einen Server kreieren. Workspace, Gruppe, nennst wie du willst, und dann dort erstmal die Leute hinzufügen. Also auch wieder ein ähnliches Prinzip eigentlich.
Klar, stellt halt auch ein bisschen Herausforderungen dar, wenn du halt niemanden hast, den du oder niemanden kennst, sagen wir mal, den du jetzt dort einladen sollst. Finde ich jetzt, also im Beispiel der Familien-App ist halt was anderes, weil du die halt natürlich kennst. Bei Discord kommt es auch immer auf den Fall an. Angenommen, du nutzt halt Discord für dein Unternehmen, dann lädst halt deine Mitarbeiter klassischerweise ein. Angenommen, du willst Discord benutzen, um, weiß ich nicht, Kunden zu gewinnen oder warum auch immer, dann musst du die Leute erstmal überzeugen, was ist denn überhaupt der produktive Mehrwert, den ich erfahre, wenn ich jetzt auf den Discord komme. Das ist ja schon wieder ein bisschen was anderes, ne? Aber du hast komplett recht, ist exactly the same.
Ich hab mir vorhin mal so, hab ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, was waren eigentlich die fünf Top-Wege, wie wir damals unsere 2,5 Millionen User sozusagen gewonnen haben. Die können wir nachher mal durchgehen.
Ja, unbedingt.
Ich würde allerdings gern auch dich vorher noch mal fragen, wie ist das im App-Business heute? Weil ich bin ja, irgendwann habe ich mich so ein bisschen aus dem Mobile-App-Business verabschiedet, weil ich gesagt habe, boah, es wird irgendwie immer härter, die Leute dazu zu kriegen, wirklich überhaupt erstmal eine App runterzuladen aus dem App-Store. Und bin dann halt wieder in Richtung Web gegangen, weil ich gemerkt habe, ey, im Web, Da brauchst du nur einen Browser und kannst trotzdem richtig geile Apps in diesem Browser sozusagen laufen lassen. Und deshalb stecke ich jetzt halt nicht mehr so sehr im Mobile-Bereich drin. Aber würdest du sagen, dass man mit einer Mobile-App heute immer noch ein richtig geiles Business sozusagen planbar aufbauen kann? Also dass immer mal wieder so geile Dinger, die dann viral gehen und so passieren, das ist klar, ne? Das kommt immer mal wieder vor, jetzt wie zum Beispiel zuletzt dann Clubhouse oder so. Aber würdest du sagen, dass man immer noch mit einer Mobile-App planbar ein geiles Business aufbauen kann?
Um die Frage zu beantworten, was heißt halt planbar? Und man, also um das mal zu umschreiben, man muss sich auf jeden Fall bewusst sein, ich bin der Überzeugung, dass Plattform, App und Software mit die härtesten Businesses sind.
Ja, glaube ich.
Warum? Ganz einfach, die haben ganz andere Monetarisierungen als Dienstleister, als E-Commerce etc. Deswegen nehmen diese Startups auch in der Regel Kapital auf.
Ja.
Das ist der Abstand am wichtigsten. Deswegen brauchen diese Leute auch in der Regel Jahre, bis sie überhaupt Break-Even sind. So, die meisten Leute definieren vielleicht ein gutes Business darüber, dass du profitabel bist. Aber ich kann dir halt sagen, zu 90% sind all die, die du kennst, und ob das auch ein Gorillas ist, was auch immer, die sind nicht profitabel. Denn die meisten Gründer arbeiten auf ihren Exit hin mit einer Millionenbewertung oder Milliardenbewertung.
Ja.
Und das ist das Problem. Das heißt also, es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach das Härteste. Es ist aber auch ein anderes Business. Es macht unglaublich viel Spaß. Und am Ende, wenn du auf den jeden Einzelnen gehen musst, musst du halt dir die Frage stellen, was ist dein Ziel? Wenn du den Exit hinlegen willst, würde ich sagen, von der Summe her gibt es kein besseres Business. Weil wo machst du den Exit mit vielen Millionen? Weil du kriegst auch gute Bewertungen anhand von Nutzerzahlen. Dafür brauchst du auch nicht großartig profitabel sein. Das sieht man an Gorillas. Ganz einfach. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist the way to go, wenn du sagst, du willst dir ein profitables Business vielleicht aufbauen, dann sage ich, da musst du Jahre investieren, damit du überhaupt dahin kommst. Weil am Ende arbeiten viele Gründer an sich auch natürlich auf den Exit hin, das ist aber auch klar.
Ja, ja, genau. Ich meine, so war es ja bei uns damals im Prinzip auch, ne? Also wir waren mit dieser App an sich waren wir eigentlich bis zum Exit an Daimler nicht wirklich profitabel. Wir haben dann darum herum noch ein paar andere Businesses gebaut, die vor allen Dingen dann aber im B2B-Bereich waren. Wir haben dann zum Beispiel diese Technologie genommen, die wir dafür entwickelt haben, haben die sozusagen wieder extrahiert als eigenes SDK, also als eigenes Softwareprodukt sozusagen, und haben das dann B2B verkauft, ne? Dadurch waren wir dann profitabel. Aber jetzt rein durch die Familionet-App an sich, das war auch noch nicht profitabel, so, ne?
Ist einfach viel zu schwierig, weil ganz ehrlich, da ist auch zu wenig Geld am Ende, was fließt. Also die, selbst wenn du Premium-Paket, das kostet vielleicht in den meisten Apps, nimm Headspace von mir aus, 60 Euro.
Ja.
Also du musst erstmal dahin kommen, überhaupt einen Nutzer, einen Paid-User zu generieren für dieses Geld. Das ist so schwierig geworden. Gerade heute bringt das, du hast damals vielleicht Ads geschaltet, um einen Download für einen Euro zu bekommen. Da warst du sehr gut unterwegs. Das ist heute nicht mehr möglich.
Ja.
Das heißt, heute ist es noch schwieriger geworden. Allerdings, was ich dann sagen kann, wo ich schon glaube, dass es sich mehr lohnt, sind Enterprise-Softwares. Ist aber auch klar, weil sowas wie, ob wir da jetzt einen HubSpot nehmen oder andere Sachen, die befinden sich monetär in mindestens mal vierstelligen Bereichen. Und da hast du natürlich ganz andere Margen und ganz andere Zahlen, mit denen du was drehen kannst, als halt mit einer App, die im Premium 60 Euro kostet.
Klar, auf jeden Fall.
Deswegen meine Empfehlung wäre dann, also Enterprise, glaube ich schon, ist sehr gut, also funktioniert sehr gut. SaaS vielleicht auch noch ein bisschen, aber App, unglaublich schwierig, unglaublich schwierig.
Und Enterprise und SaaS ist ja in der Regel auch B2B, ne?
Ja, muss, ja, meistens.
So Enterprise,
muss,
ja,
muss und nicht SaaS sein. Enterprise, ja. SaaS gibt es in beide Richtungen, ist aber meistens eigentlich auch eher B2B, weil da kommen halt auch die ganzen Techies halt auch her, ne? Alleine Product Hunt ist ja voll von SaaS, wenn man jetzt Product Hunt mal nimmt. Ist aber auch im B2C möglich. Gibt zwar nicht so viele Beispiele, aber geht.
Okay. Ja, dann lass uns doch mal reingehen. Dann lass uns doch mal schauen. Wie macht man heutzutage so ein Ding groß? Also, ich bringe jetzt eine neue SaaS auf den Markt oder eine neue App oder eine Enterprise-Software, so. Was wird der Pascal mir jetzt raten? Was soll ich? Jetzt habe ich das Ding fertig gebaut oder ich bin gerade dabei, das fertig zu bauen und jetzt will ich Nutzer kriegen. Wo fange ich an? Was muss ich tun?
Das ist schon mal ein Unterschied, ob du schon fertig bist oder ob du noch dabei bist.
Okay, erzähl.
Also um das nicht ganz zu lang zu ziehen, weil da sind schon viele Informationen notwendig, ist es erstmal grundsätzlich zu verstehen, egal an welchem Punkt du bist, du musst Growth Hacking machen. Warum? Weil am Ende, hab ich ja schon erzählt, steht und fällt alles mit dem aktiven Nutzer. Denn angenommen, du bist am Anfang, du hast angenommen dein Produkt als MVP entwickelt und möchtest an den Start gehen. Dann ist dein MVP aber ein Produkt basierend darauf, was du glaubst, dass dein Markt annimmt.
Ja.
Jetzt musst du das testen. Das heißt, du musst Nutzer raufbekommen, du musst Growth Hacking betreiben, um Nutzer zu generieren, um dann Feedback zu bekommen, um ein Product-Market-Fit zu erstellen. Mhm. Und dann gehst du wahrscheinlich in die nächste Entwicklungsschleife. Das wirst du, Michael, sehr gut kennen. Das heißt, neue Features werden entwickelt. Genau. So. Dasselbe funktioniert übrigens auch, wenn du in der Skalierungsphase bist, dort ist es dasselbe. So, und worauf ich hinaus möchte, ist, egal was du tust, du musst immer Growth Hacking betreiben und du musst verstehen, dass es ein fester Bestandteil bei deinen Prozessen sein muss, den du quasi vollziehst. Und deshalb musst du dich in den meisten Fällen auch, das machen halt sehr viele falsch, wenn du am Anfang bist, konzentrieren sich halt viele zu sehr auf die Entwicklung, weil am Ende entwickelst du halt ein Produkt, was du aber noch gar nicht weißt, was der Kunde haben will. Mhm. Und Entwicklungskosten sind nicht die geringsten. Das heißt also, was wir halt immer empfehlen, ist, so früh wie möglich anzufangen, wirklich aktives Kundenfeedback zu holen.
Ja.
Das heißt sogar, du kannst sogar starten, bevor die App live ist.
Ja.
Da gibt es zigtausend Beispiele, die bei uns auch schon im Podcast waren.
Nenn mal ein Beispiel.
Dua.com ist eine sehr geile Plattform.
Von der Methode her, wie ich sozusagen schon Feedback bekomme, wenn das Produkt noch gar nicht draußen ist?
Ist ein Smoke-Test. Du visualisierst nach außen, dass es vorhanden ist, sammelst darüber Interessenten ein, ob das eine E-Mail ist. Es geht da nicht darum, dass sie ins Produkt kommen. Und sobald das passiert, sagst du, wir arbeiten noch an dem Produkt, wir würden dich aber gerne an der Beta teilnehmen lassen.
Ja.
Und so kannst du schon mal gucken, ob die Leute potenziell überhaupt Interesse an diesem Thema haben. Dann kannst du darüber anfangen, eine Community aufzubauen, denn das Wichtigste ist die Vorbereitung, weil wenn du halt live gehst, kannst du halt nicht erwarten, wenn du vorher nichts gemacht hast, dass ich auf einmal 10.000 Downloads habe. Das wird einfach nicht passieren. Und so kannst du dich halt super gut vorbereiten, dass wenn es live geht, du halt wir sagen halt immer mit einem ordentlichen Knall live gehen kannst, sodass die Leute halt auch warten, die App zu benutzen. Du musst sie dafür begeistern. Und das kannst du auch definitiv vorher machen, ohne dass die App live ist.
Ja, und du hast ja vorhin Growth Hacking so definiert, dass es im Prinzip ja dieser Feedback-Zyklus zwischen Produkt und Marketing immer ist, ne? Also sozusagen Marketing sorgt dafür, die Leute ins Produkt zu holen, zeigt irgendetwas, sei es schon das echte Produkt oder vielleicht ein Prototyp oder sonst irgendwas, Beta-Version, Alpha-Version, dann dieses Feedback wird wiederum verarbeitet und läuft wieder zurück und wird im Marketing auch dann wieder mitverarbeitet.
Ja.
Und jetzt hast du schon sozusagen einen möglichen Marketing-Kniff genannt, nämlich schon weit bevor das Produkt draußen ist, schon mal Leute darauf hinweisen, schon mal Werbung schalten auf eine Landingpage oder so, E-Mails einsammeln, irgendwie schon mal ein bisschen Buzz machen, sodass man dann mit einem richtig großen Knall starten kann. Und dann in dem Moment, wenn ich gestartet bin, wie kann ich dann weitermachen? Was gibt es da noch so für Growth-Hacks?
Also angenommen, du bist dann gestartet und die App ist live, versuchst du natürlich alle, die du vorher schon gesammelt hast, natürlich in die App zu holen.
Ja.
Das machst du dann in Form von E-Mail-Marketing, von mir aus Retargeting-Kampagnen. Das muss ja nichts kostenintensives sein. Da gibt's einfache Methoden. Du kannst ja auch eine Community, die muss nicht auf deiner Plattform sein. Du kannst auch eine Community in einer Gruppe machen, auf einer Facebook-Gruppe, auf einem Discord von mir aus. Egal wo. Das sind ja nur Beispiele. Und dann gibt es natürlich noch weitere Sachen, die du danach machen kannst. Aber das Wichtigste ist, wenn du dann gestartet hast, dass du dich auf jeden Fall auf die konzentrierst, die du schon hast. Das heißt also, dass du die dazu bekommst, dann aktiv zu werden. Und nicht aktiv, dann auf einmal
aktiv
hingehst.
Aktiv als Nutzer, aber auch aktiv als Referrals eigentlich auch wieder, oder?
Richtig, genau. Was halt wenig Sinn macht, ist von Anfang an ein Referral-Programm zu haben, in Form von, hey, empfehle mich mal weiter, weil da muss ich halt sagen, macht wenig Sinn, weil du musst dir die Frage stellen, wann empfiehlt denn jemand was? Ja, wenn ihm das Produkt gefällt. Ja, aber das hat doch gar keiner genutzt. Also brauchst du dir gar keine Gedanken, um ein Referral-System zu machen, wenn das darauf basiert. Und das heißt, du sollst dich am Anfang auf die konzentrieren, die du bereits hast, die aktiv zu machen und besonders auf deren Feedback zu hören, weil das mögen Nutzer sehr gerne, wenn die auch sehen, dass Feedback angenommen wird. Das sieht man auch klassischerweise im Gaming. Da gibt es sehr viele Beispiele für, wo das so ist. Und eher darauf konzentrieren, auf die du hast, weil es wird teurer, neue dazu zu gewinnen. Ne? Mit den ganzen Prozessen jetzt heutzutage, du musst neue Traffic vielleicht schalten. Und das ist halt einfach alles teurer geworden und aufwendiger. Und wenn du die Sachen doch schon hast, die Nutzer, dann solltest du sie zum Produkt führen.
Ja. Also, nehmen wir an, das habe ich so gemacht. Ich habe vorher schon Kontakte eingesammelt, habe schon ein bisschen eine kleine Community drumherum gebaut, habe dann meinen Launch und dann sage ich allen, ey, das Produkt ist jetzt live, ihr könnt jetzt reingehen, ihr könnt es jetzt nutzen. Und dann kommt genau dieser kritische Moment, dass ich die Leute jetzt zu aktiven Nutzern machen will, muss und natürlich gleichzeitig auch ihr Feedback einsammeln will. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, wahrscheinlich ist dieses Produkt jetzt noch nicht sozusagen die absolute Top-Version, sondern es werden noch ein paar Bugs drin sein. Wie kann ich das konkret machen? So, für Referral ist jetzt noch zu früh, aber wie kann ich das konkret machen, die Leute aktiv zu bekommen und deren Feedback einzusammeln?
Das ist eine sehr gute Frage. Und ich spiele jetzt gleich den Ball zurück, weil ich dann eine Gegenfrage an dich habe, wie ihr das gemacht habt. Aber ich erzähle jetzt mal ganz kurz. Mhm. Das Wichtigste, um einen Nutzer aktiv zu machen, ist zu verstehen, dass er will einen Mehrwert erfahren in der App. In irgendeiner Art und Weise. Und das erste Ziel, was du haben solltest, nennt sich bei uns First Strike. Mhm. Was ist ein First Strike? Wenn du bowlen gehst, das erste Mal in deinem Leben. Mhm. Und du bowlst eine Stunde lang und triffst nicht mehr als einen Pin, wette ich, dass du nicht mehr wiederkommst. Gehst du aber hin und wirfst ein paar Strikes, 6, 7 Pins, kommst du wieder. Dasselbe ist übertragbar auf eine App, weil du den Mehrwert erfährst. Das heißt, in jeder App gibt es einen First Strike, den du versuchst mit der App umzusetzen, wo der Nutzer einen produktiven Mehrwert erfährt. Und all das, was du versuchen solltest, ist, den Nutzer in deinem Onboarding zum First Strike zu bekommen. Nice. Wenn der das nämlich bekommt, dann ist er zufrieden und kommt wieder wie im Bowling. Relativ simpel.
Nice.
Und jetzt meine Frage an dich. Wie sah euer First Strike aus?
Sehr geil. Sehr, sehr geiles Ding. Ja, unser First Strike, den haben wir tatsächlich dann auch irgendwann gefunden. Natürlich haben wir auch ein bisschen danach gesucht und verschiedene Sachen ausprobiert. Der hatte tatsächlich zu tun mit diesem Feature, wo man sich eben automatisch einchecken lassen kann an seinen täglichen Orten. So. Und da war dann sozusagen, haben wir irgendwann ins Onboarding eingebaut, dass die Leute sofort im Onboarding ihren Ort oder auch ihre Orte, aber in der Regel war es einen, und zwar auch der, an dem sie jetzt gerade in diesem Moment waren, in dem Moment, wo sie sich halt in der App registriert haben, dass sie den sofort anlegen konnten. So im Sinne von, hey, wo bist du gerade? Wie sollen wir den Ort, wo du jetzt gerade bist, nennen? Schon mit so ein paar Vorschlägen, was weiß ich, zu Hause, Arbeit, Sport, Kindergarten, Schule, whatever. Und die Leute sagen, ja, ich bin jetzt gerade hier. So, konnte das auswählen, zack, registriert. Und dann in dem Moment, wo sie drin waren, hast du sofort gesehen, so bumm, du bist jetzt übrigens hier eingecheckt worden und jetzt füg noch deine Familienmitglieder hinzu, sodass die dann auch direkt sehen können, dass du jetzt gerade hier eingecheckt bist und wenn du gehst, wirst du ja automatisch wieder ausgecheckt. Und übrigens, du kannst auch selbst kontrollieren, was jetzt genau deine Familienmitglieder sehen dürfen und was nicht. Und da kam dann halt direkt so dieses, wie du es nennst, der First Strike sozusagen.
Sehr cool. Das hat wahrscheinlich gut funktioniert, oder?
Ja, genau. Das haben wir dann eben auch gemessen. Und das war wirklich krass, dass sozusagen die Retention Rate signifikant dadurch gestiegen ist und die Churn-Rate signifikant dadurch gesunken ist und dieses Family-Onboarding, diese Family-Onboarding-KPI, sprich, dass Nutzer auch andere Familienmitglieder hinzugefügt haben, die auch wiederum aktiv wurden, dass das sich massiv immer dadurch verbessert hat und direkt davon abhing, wie viele Orte die Leute in der Familie angelegt hatten. So, und da, wenn du das einmal sozusagen rausgefunden hast, dann weißt du natürlich, okay, wenn das direkt davon abhängt, dann zack, muss ich einfach dafür sorgen, dass die Leute frühestmöglich halt Orte anlegen.
Absolut. Und wenn du dann noch trackst, wie viele Orte es waren, würde ich wetten, dass die am Ende auch gekauft haben, die sind, die meisten Orte angelegt haben.
Genau, da kam dann auch irgendwann noch das Premium-Feature ins Spiel. Ich glaube, zuletzt war es dann so, man konnte, glaube ich, 5 Orte oder so for free anlegen und alles darüber war dann eben Premium. Ne? Da musste man dann halt...
Ja, genau. Genau, richtig. Und ich muss dazu sagen, ich wusste das jetzt nicht, aber das ist halt relativ klar, weil daran muss dann an den First Strike muss am Ende des Tages auch das Premium geknüpft sein, sonst macht es gar keinen Sinn. Cool. Das heißt also, natürlich versuchst du ihn dorthin zu bekommen, du wirst aber nicht alle direkt danach konvertieren können und sagen können, boah, das war jetzt so eine geile Product Experience, ich kaufe jetzt direkt ein Abo, weil wie beim Bowling, da zahlst du halt einmalig, aber bei einem Abo zahlst du halt monatlich, es ist ein bisschen was anderes. Das heißt also, danach versuchst du das natürlich zu wiederholen, um dann über die Benefit-Kommunikation innerhalb der App, innerhalb des Marketings, da kommen wir quasi zu diesem Zyklus, den Nutzer zu einem Paid-Nutzer zu machen.
Ja. Okay, spannend. Das heißt, wir haben schon gelernt, nach der Registrierung, Onboarding, zack, muss der First Strike stattfinden. Und schon mal ein kleiner Ausblick, dieser First Strike ist dann auch das, wo sich die Monetarisierungsfeatures gut drauf aufsetzen können. Mhm. So, und wann ist jetzt der richtige Moment gekommen, um die Nutzer, die ich habe, zu Referrals zu machen?
Ja, sehr, sehr, sehr gute Überleitung. Genau dann, wenn sie gekauft haben.
Ah ja, okay.
Denn wenn sie gekauft haben, also wir müssen jetzt unterscheiden, Referrals im Sinne von, du sprichst eine offene Empfehlung aus, nicht einen Referral, wie ihr das gemacht habt, weil ihr habt das anders gemacht, ihr habt das komplett anders kommuniziert. Ein richtiges Referral, wie man das zum Beispiel von Unity Media kennt. Habe ich schon zigmal gesagt, ist gar kein gutes Beispiel, weil die locken dich einfach nur mit Geld und ich kenne halt keinen, der das jemals gemacht hat. So, aber wann ist der Moment gekommen, danach zu fragen? Wenn der Nutzer gekauft hat und wirklich eine sehr, sehr positive Product Experience hat, das kannst du auch nachvollziehen, in zum Beispiel, wie viele Sessions macht er, wie viele Locations hinterlegt er, wie aktiv ist er, dann kannst du hingehen und eine Empfehlung aussprechen. Aber bitte auch so, dass du ein Referral baust, was nicht unbedingt direkt an Geld geknüpft ist, weil es meistens keinen Sinn macht. Für viele ist Geld nicht der Initiator, eine Empfehlung auszusprechen. Und da nenne ich halt immer das Beispiel von Vodafone, Telekom. Ich frage dich jetzt mal was, Michael, ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Hast du schon mal deinen Mobilfunkvertrag empfohlen?
Empfohlen meinst du im Sinne, dass ich, also ich bin jetzt zum Beispiel bei Telekom, dass ich dann anderen Leuten gesagt habe, geh zur Telekom und dafür von der Telekom einen Bonus bekommen habe, meinst du?
Ja, ja.
Nee, ich glaube so in der Form noch nicht, nee.
Okay. Wenn man das mal nüchtern betrachtet, hast du aber bestimmt schon mal eine Mail bekommen, dass du dafür Geld bekommen würdest. Also kann ich bekomme die Mails.
Ja, kann gut sein.
Ich bekomme die Mails zumindest. Ich lösche die zwar, aber diese Mails gibt es. Das ist der Incentive dahinter. So, jetzt mache ich es aber anders. Wie viel Gigabyte hast du in deinem Mobilfunkvertrag? So, jetzt sag mir nicht unbegrenzt, bitte, das wäre ein schlechtes Beispiel.
Mittlerweile unlimited, ja.
Okay, nehmen wir an, du hast 5 Gigabyte.
Genau.
Nehmen wir an, du hast 5
Gigabyte. Ich kann mich noch gut dran erinnern, wie es vorher war, bevor ich unlimited hatte.
Du hast 5 Gigabyte. So, jetzt kommt die Telekom auf dich zu und sagt, hey Michael, ich habe gesehen, dass du dein Datenvolumen immer verbrauchst. Du empfehl das doch an jemanden weiter und ich stocke dein Datenvolumen im Monat auf 20 Gigabyte auf, ohne dass du einen Aufpreis hast.
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich geil, ne?
Es ist ein produktiver Mehrwert und am Ende des Tages wahrscheinlich sogar monetär ein kleinerer Verlust für das Unternehmen, als wenn sie Geld geben, bringt aber dem Nutzer umso mehr.
Jo.
So, und das, so sollte man zumindest in unseren Augen ein Referral auf diese Art und Weise gut verpacken, damit das Sinn macht. Und wie gesagt, eine Empfehlung spreche ich ja auch erst aus, wenn ich wirklich sehr zufrieden mit dem Produkt bin. Sonst würde ich das nicht machen.
Auf jeden Fall.
Deswegen auch erst bei Paid-Nutzern. Da gibt es dann auch wieder andere Systeme, wie man das bei kostenlosen Nutzern machen kann. Das sollte dann natürlich nicht so aussehen, sondern ein bisschen anders, aber das ist ein anderes Thema.
Das hat ja zum Beispiel damals auch hier Dropbox ziemlich geil gemacht, ne? Das war doch eigentlich genau das Dropbox-Modell, ne? Dass die halt gesagt haben, ey, hier dein praktisch dein Datenstorage-Volumen steigt. Wird
aufgestockt.
Wenn du andere Leute hinzufügst. Und dann haben ja alle wie wild, das weiß ich noch damals, als das aufkam, wie wild andere Leute zu Dropbox geworben, einfach nur um ihren Storage da hochzuschrauben. Hammer. Ja. Hammer.
Ja.
Okay, sehr, sehr geil. Ja, geil. Alles klar. Jetzt würde ich mich gerne nochmal 7 Jahre zurückbeamen und bei Familionet nochmal die Orte an so ein Referral dranhängen.
Da kann man sehr viel machen. Sehr viel machen.
Auf jeden Fall, hätte man sofort machen können. Hier, zack, weitere Orte, je mehr Leute du sozusagen hinzuwirbst. Ja, perfekt.
Als kleiner Incentive, der hätte auch so selber Orte hinzufügen können, an Orten, an denen er gerne Zeit verbringt.
Ja, wie meinst du und was wäre dann der Effekt gewesen?
Ich weiß ja nicht, also ich kenne das Geschäftsmodell jetzt nicht, aber man hätte ja auch so Werbung innerhalb der App für Orte platzieren können.
Ach so, dafür
braucht man aber die Orte.
Ja,
so,
ja,
so hätte man über den Nutzer selber sogar noch Orte hinzufügen lassen können.
Mhm. Ja, Okay, ja, so ein bisschen so in die Richtung hatten wir sogar. Wir haben Kooperationen damals auch mit der Telekom gehabt und die haben dann auch die Apps sozusagen auf Geräten vorinstalliert gehabt. Und da war es dann auch so, dass wir schon so ein bisschen in die Richtung gegangen sind, da wirklich dann auch irgendwie so, das waren halt so ein bisschen in Richtung Werbung und so, ne, halt so, was weiß ich, hier so Telekom-Shops und sowas dann da mit auf der Map anzuzeigen und so, ja. Mhm. Alright, ja, cool, okay, ja, und dann, wenn das soweit ist, wenn ich sozusagen den Referral an den gesteigerten Nutzen, an die erweiterten Features dranhänge, dann müsste das Ding eigentlich wachsen wie sonst was, oder?
Im Prinzip schon. Natürlich hängen da noch viele weitere Faktoren dran. Wie schnell kommt vorne was Neues rein? Natürlich wird auch nicht jeder direkt darauf reagieren in der Art und Weise des Referrals und wird dir sofort 15 neue Leute einladen, wie bei Clubhouse. Das wird da nicht so funktionieren. Aber im Prinzip ist es das. Und den Schritt, der danach halt noch kommt, und das ist so mit Abstand auch noch der wichtigste, ist Kundenfeedback einsammeln. Und Kundenfeedback einsammeln tust du über zwei Arten. Und das tust du erstmal über die Nutzung. Denn da verstehst du ja auch sehr viel. Kannst ja bestimmt gleich auch was zu sagen, Michael. Und direkte Umfragen oder vielleicht sogar Telefonate. Mhm. Und dort kannst du natürlich super Umfragen auch mit einplatzieren. Am besten Fall auch immer mit einem produktiven Mehrwert, wenn jemand diese Umfrage ausfüllt.
Ja.
Denn ich kann dir auf jeden Fall sagen, Umfragen füllen die Leute nicht so gerne aus. Mhm. Es sei denn, sie sind wirklich die allergrößten Fans des Produktes.
Ja.
Oder du kreierst einen Mehrwert. Denn am Ende ist das dieser Zyklus, denn dann fängt alles von vorne an. Denn aus diesem Feedback entwickelst du neue Features, gehst einen Schritt weiter, optimierst dein Produkt weiter für deine Nutzer. Und dann fängt das wieder von vorne an. Weil wenn du dann ein neues Feature hast, dann willst du es natürlich auch kommunizieren.
Ja.
Und das führt dann zur neuen Kette quasi.
Ja, verstehe. Fällt mir eine lustige Anekdote ein, die wir da damals bei Familionet hatten. So, ich sag mal so, in dem ersten Jahr nach Launch, also wir haben, glaube ich, das Ding 2012 rum gelauncht. Und das erste Jahr danach haben dann wir drei Gründer, also David, Hauke und ich, haben die Regel gehabt, dass wir jede Woche musste jeder von uns dreien drei Familien anrufen, die halt Familionet nutzen.
Geil.
Und mit denen halt sprechen. Und ich weiß, datenschutzmäßig wahrscheinlich eher so eine Grauzone. Aber dadurch, dass die Leute ja bei uns mit der Telefonnummer auch angemeldet waren, haben wir sie halt einfach angerufen.
Telekom ruft mich auch dauernd an, also von daher.
Genau. Haben wir einfach angerufen und gesagt, schönen guten Tag. Wir sind hier die Gründer von dieser App, die ihr da jeden Tag benutzt. Haben natürlich geguckt, okay, wo sind irgendwie besonders aktive Nutzer, die haben wir dann angerufen. Und das war ganz cool. Dann haben die uns echt immer richtig, richtig nettes, cooles Feedback gegeben, haben sich gefreut, dass wir angerufen haben. Damit konnten wir dann auch echt gut arbeiten. So, und dann haben wir immer jede Woche jeder drei Familien. Das heißt, jede Woche haben wir mit neun Familien telefoniert. War echt cool.
Das ist unglaubliches Feedback. Mhm. Also auch viel, viel besser als eine Umfrage. Das ist natürlich viel zeitaufwendiger.
Ja.
Aber du erfährst halt unglaublich viele Sachen und man darf auch nicht vergessen, dass das vielleicht der aufwendigste Weg ist, weil es auch Zeit beansprucht.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Oft aber auch der einfachste, weil es nicht einfach ist, jemanden zu einer App-Store-Bewertung zu bekommen, wo er vielleicht mal ein bisschen Feedback schreibt oder eine Umfrage zu leiten. Das ist halt nicht einfach.
Nee, klar.
Und waren die Leute denn begeistert oder gab es auch mal so shitty Momente?
Ach, natürlich gibt es auch mal Scheißbewertungen im App-Store, ne? Logisch. So, und auch da, das ist eigentlich sogar noch ganz okay, würde ich sagen, vom Feedback, weil die Leute schon in der Regel dazu schreiben, was sie kacke finden oder welches Feature vielleicht nicht funktioniert hat oder welches sie sich wünschen würden oder so. Das heißt, auch damit konnte man eigentlich immer ganz gut arbeiten. Und dann haben irgendwann, hat dann der Play Store und später auch irgendwann Apple App Store haben dann auch eingeführt, dass man auf diese Kommentare antworten konnte und so, dass die Leute dann auch eine Nachricht bekommen. Und dann hat man es auch hinbekommen, dass man die Leute sozusagen beruhigen konnte und dass sie dann ihre schlechte Bewertung auch häufig dann noch geändert haben. So, ne? Aber auf der anderen Seite sorgst du natürlich auch dafür, dass die Leute, die happy sind, dass die auch eine gute Bewertung abgeben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, denn normalerweise sind wir halt eher so gestrickt, dass wenn wir mal einen Scheißmoment hatten, dass wir schneller mal eine schlechte Bewertung geben, als dass wir halt bei dem, wo wir zufrieden mit sind, eine gute Bewertung geben. Und auch da kann man natürlich für sorgen, ne? Also so dieser Klassiker in Mobile-Apps ist dann halt immer in dem Moment, wo sie gerade ein Erfolgserlebnis in der App hatten, zack, danach machst du halt dann so ein Overlay in die App, wo du halt sagst, ey, wie happy bist du mit dieser App? Und dann 5 Sterne können sie halt anklicken, und wenn sie 1 bis 3 Sterne anklicken, landen sie danach im Feedback-Formular, wo sie dann schreiben können, erzähl uns, was wir besser machen können. Und wenn sie 4 oder 5 Sterne anklicken, dann leitest du sie halt in den App-Store weiter und sagst, hey, cool, willst du das nicht hier auch im App-Store sozusagen mal den anderen erzählen, dass du uns 4 oder 5 Sterne gegeben hast? Sowas kannst du
ja machen. Cool. Ja, da kann man unglaublich viel spielen.
Genau. Ja, alright. Geht das eigentlich auch alles B2B dann? Also wenn ich jetzt wirklich SaaS oder Enterprise, kann ich da die gleichen Methodiken anwenden, was dann auch, wenn man das Referral-Thema angeht, Referral über produktiven Mehrwert, wie du es nennst?
Ja, kannst du auch. Bei Enterprise ist ein bisschen, gibt es einen Zwischenschritt, denn da gibt es in den meisten Fällen einen Demo-Call und einen Sales-Call. Mhm. Und das heißt also quasi, das Onboarding an sich vergleichbar in der App ist eigentlich der Demo-Call.
Verstehe.
Weil im Demo-Call zeigst du das Onboarding.
Ja.
In den meisten Fällen. Weil du gibst eine Product-View und zeigst ein bisschen was, ne? Und dann muss halt auch verkauft werden. Und das passiert in den meisten Fällen von Mensch zu Mensch, weil wenn die Enterprise 10.000 Euro kostet, wird er das kaum über einen Button drücken und sagen, jo, ich kaufe jetzt. Sondern das passiert auf menschlicher Ebene. Im SaaS-Bereich ist das völlig automatisiert auch möglich. Spielt auch keine Rolle, ob das B2B ist oder B2C. Das ist exakt dasselbe. Wir haben unterschiedliche Use Cases schon durchgearbeitet. Häufiger sogar B2B tatsächlich. Funktioniert exakt genauso.
Okay, cool.
Ist vielleicht sogar noch einfacher in manchen Fällen.
Weil?
Die Ansprache an den potenziellen Nutzer ist einfacher, weil du es auf anderen Wegen machen kannst. Genau, also ja. Beispiel, wir bauen zum Beispiel Automatisierungen mit Crawlern und scrapen halt gewisse Datensätze. Und der Outbound an sich im B2B ist halt einfacher, weil du die angehen darfst. Ich darf halt jetzt nicht einfach im B2C irgendwie random einen Typen anschreiben oder eine Frau anschreiben und kann sagen, hier, probier mal meine App aus. Das darf ich nicht.
Ja.
Im B2B ist das alles ein bisschen anders. Mhm. Deswegen ist es dort teilweise auch einfacher.
Ja, verstehe. Alright, cool. Und zu guter Letzt noch einmal hier die 5 Dinger, wie wir damals unsere App groß gekriegt haben. Soll ich die nochmal eben jetzt raushauen?
Bitte unbedingt, auf die habe ich eigentlich die ganze Zeit gewartet.
Alright, also tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, auf Platz 1 war PR im TV. Und damals,
krass.
Kleine Anekdote noch, das war auch damals Bundestagswahl, war genau zum Tag der Bundestagswahl damals, als wir gelauncht haben. Und an dem Tag der Bundestagswahl war wirklich unser Launch, und dann haben wir es haben vorher halt schon ein bisschen getrommelt und haben mit Bild-Zeitung und RTL und so weiter und so fort. Ich meine, das war halt, unser Produkt war halt ein B2C-Massenthema, ne? Familien halt so, Familien mit Kindern, Eltern, bla.
Boah, da wäre mir sowas Geiles eingefallen, aber ich lasse dich erstmal ausreden.
Ich bin gespannt. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, an dem Tag des Launches, an dem Tag der Bundestagswahl, bei den RTL.12 Nachrichten und noch hier im Abendjournal zu sein und auch noch in den stündlichen NTV Nachrichten, da haben sie jedes Mal über unsere App berichtet, und dann auch noch bei der Bild-Seite, also hier Bild.de Startseite vorne auf der Startseite von Bild.de zu sein.
Crazy.
Und das hat dann schon echt gut reingehauen, da sind uns nach einer Stunde oder zwei sind uns erstmal die Server weggerauscht und dann ging gar nichts mehr. Dann war erstmal wieder Feierabend. Was Crazy. Hast du gemacht?
Warte, bevor ich das beantworte, das ist eine wichtige Frage, denn die PR hat ja dann für ordentlichen Buzz gesorgt, dass die Leute aufmerksam auf die App wurden. Die entscheidende Frage ist ja jetzt, um das bewerten zu können, habt ihr das auch so weit ausgewertet, dass ihr wirklich nachvollziehen konntet, ob dadurch auch wirklich aktive Nutzer entstanden sind?
Naja, wir hatten ja zu dem Zeitpunkt nichts anderes, ne? Das heißt.
Okay, ja, dann könnt ihr, gut.
Es gab ja nur die dann darüber halt gekommen sind, und ich glaube,
dann könnt ihr es nachvollziehen.
Dann hatten wir halt durch diesen Knall halt direkt irgendwie, weiß ich nicht, die ersten 10.000, 20.000 auch dann aktiven User gewonnen oder so.
Nice.
Und da hatten wir ja noch nichts anderes, ne?
Ja, gut, dann ist die Frage erübrigt.
Ja, was hättest du gemacht?
Ich hätte ein Wahlplakat gemacht.
Ein Wahlplakat, okay, ja, auch ja. geil.
Ich hätte ein Wahlplakat gemacht für die App, für ja. Familien.
Ja.
Und das hätte ich in allen Städten aufgehangen.
Ja, okay, perfekt. Das sind auch
das hätte ich wäre sogar, ich wäre so gewesen, ich hätte das sogar über die Wahlplakate von den, ja, von den Leuten genau. gegangen.
Ein Growth-Hack, ein Guerilla-Growth-Hack.
Hätte, also ich, mit einem geilen Spruch da drauf, das ja. hätte bombenmäßig funktioniert.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, dann Platz Nummer 2, das waren dann tatsächlich die App-Store-Featurings von Google und Apple. Und Google und Apple ja,
die sind auch wichtig.
Genau. Ich weiß nicht, ob die heute noch wichtig sind. Ich stelle mir das irgendwie mal so vor. Gehen da wirklich heute immer noch Menschen in den App Store und gucken, was es für neue Apps gibt und laden sich die dann mal spaßeshalber runter? Das passiert noch, ja?
Ja, teilweise, es kommt jetzt nicht häufig vor, aber das habe ich zum Beispiel gemacht, als ich ein neues iPad hatte.
Ja, ah, okay.
Dann bin ich einfach in den App Store gegangen, weil manchmal habe ich halt, dann guckst du dir wieder zig Produktreviews an und was sollst du jetzt eigentlich benutzen? Dann denke ich mir manchmal, ey, Zeit jetzt dir sparen können, geh einfach selber rein, liest dir was durch und dann entscheidest du dich schon. Mhm. Also funktioniert doch schon sehr und man sieht auch häufig in den im App Store selber sieht man dann auch häufig daran, wie gut die am Ende des Tages auch performen.
Ja. Ja.
Also da sieht man eigentlich tagtäglich dann, ist das eine App, die sehr oft vorne mit dabei ist, das heißt auch eine hohe Nutzung hat oder sieht man das eigentlich nicht. Da stellt sich dann die Frage, klar, wie kommt man überhaupt da rein? Wie war das früher? Weißt du das noch? Hast du das auf dem Schirm?
Ja, ja. Ja, also das war, man musste schon die Connections aufbauen zu Apple und Google. Also es war schon jetzt, man konnte da zwar, nee, wobei man musste erst die Connections haben zu den richtigen Leuten bei Apple und Google. Das war auch so ein kleines, irgendwie so ein, schon so eine Art Geheimnis. Also das war schon so, da gab es halt immer so in der ganzen App-Industrie, ne, das war so die Zeit, wo auch zum Beispiel sowas wie Runtastic groß geworden ist oder hier diese Rezepte-App da, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie sie heißen, wer sind denn noch, Namen vergessen. Das war so die, nee, nicht Chefkoch, sondern, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Oder, ich kann mich gerade gar nicht mehr richtig erinnern. Egal, auf jeden Fall, das waren halt so diese ganzen Dinger, die dann in der ganzen App-Branche hat man dann auch immer so gesagt, ja, hier kennst du schon den und den, der hier bei Apple und Google das macht und so, oh, den Kontakt darf ich nicht weitergeben. Das war immer so ein ganz geheimes Ding, bis man sich dann irgendwann da so reingefuchst und durchgefuchst hat und dann die Leute irgendwann persönlich kennengelernt hat. Und dann war es so, wenn man einmal den Kontakt zu denen aufgebaut hatte, dann konnte man sozusagen sich immer wieder für Featurings ja sozusagen bewerben. Das heißt, dann hat man da von denen immer so einen Link bekommen oder man konnte ihnen auch eine E-Mail schicken mit so einem Formular, wo man dann sagt, hey, bei dem und dem nächsten Release haben wir zum Beispiel dieses oder jenes neue Feature eingebaut oder wir haben eine neue Lokalisierung, eine neue Sprache eingebaut und dann haben die das vielleicht in diesem Land gefeatured, wo jetzt die Sprache neu hinzugefügt wurde. Oder es gibt irgendwie ein Major, neues Ding, neues Design, was weiß ich, Redesign, sonst irgendwas. Und dann konnte man sich da sozusagen für bewerben. Und dann war es auch relativ easy. Also wenn man einmal diese Kontakte aufgebaut hatte, dann haben die eigentlich regelmäßig dich dann auch gefeatured. Und das hat dann auch immer echt gut reingehauen. Natürlich auch vor allen Dingen erstmal in die Downloads, ist logisch. Und von da aus geht es dann natürlich weiter, die Conversions dann auch zu aktiven Nutzern zu erhöhen.
Ja, ich meine, das ist auch, glaube ich, sehr ähnlich beim Thema Podcast. Ne? Ich meine, bei Apple im Feature zum Podcast, korrigier mich sonst, muss man sich auch bewerben, um gefeatured zu werden.
Ja.
Und das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Das war aber schon irgendwie in allen Sachen so, die irgendwie bei Apple und Google irgendwie so ablaufen, war das nicht wirklich das Transparenteste, muss man zugeben. Ja. Also ich glaube, im Podcast, also bei Apple ist es auf jeden Fall so, bei Spotify weiß ich es nicht, aber bei Apple, um gefeatured einen Podcast zu bekommen, musst du dich auch bewerben.
Ja, genau, so ist das. Da gibt's immerhin heutzutage einen öffentlichen Link für, den man auch nicht leicht findet, man kann ihn nicht einfach googeln, aber wenn man weiß, wo man ihn findet, dann findet man ihn zumindest öffentlich. Damals bei den Apps, da ging es halt echt nur, wenn du sozusagen den Kontakt dazu den Leuten hattest.
Ja.
Okay. Ja, dann Platz Nummer 3 war wirklich so dieser Effekt, den wir schon hatten, dieser Referral-Effekt aus diesem mini-sozialen Netzwerk. Ne, also wenn ein Familienmitglied die App runterlädt, hat er automatisch im Optimalfall noch 2, 3 weitere hinzugefügt. Das war natürlich auch ein schöner Download-Treiber.
Oh ja.
Dann Platz Nummer 4 waren Partnerschaften, vor allen Dingen mit der Telekom und mit Bosch, die wir und Jaguar und Land Rover, die wir damals hatten. Also Telekom, wie vorhin schon gesagt, Telekom hat uns auf verschiedenen Geräten vorinstalliert. Das war natürlich ganz geil, weil dann auf Android-Geräten. Oh, das ist ein
guter Multiplikator.
Genau, dann haben wir halt gewisse Android-Geräte, damals irgendwelche Samsung-Geräte, glaube ich, und auch irgendwelche Tablets hatten dann automatisch immer FamilyNet drauf installiert. Das ist natürlich sehr nice gewesen. Und Bosch war dann noch ein großer Partner von uns. Die haben uns in Jaguar und Land Rover Autos vorne im Dashboard vom Auto installiert, sodass man dann eben dem Autonavigationssystem sagen konnte, zum Beispiel hier mit einem Klick fahre ich jetzt zu meiner Tochter oder so.
So, das, ja, war das natürlich ist natürlich geil. Ja, super Thema, Kooperation. Ich finde es auch toll, dass ihr das auch wieder an einem produktiven Mehrwert gehangen habt. Und sind geile Hacks. Also ganz ehrlich, das mit Telekom vorinstalliert. Im Prinzip könnte man jetzt auch so ein Ding machen, aber das wird halt sehr begrenzt. Du gehst halt einfach in alle Apple Stores und lädst dort einfach deine App runter mit den Geräten, die vorhanden sind. Das sind zwar jetzt nicht so viele, aber ich finde es toll, dass sie ja den Weg der Kooperation gegangen sind, denn den Weg gehen wir auch schon sehr, sehr lange.
Ja.
Diese als Multiplikatoren zu benutzen, weil der große Unterschied ist halt, die haben erstens eine größere Zielgruppe als man selber und die haben die schon. Und du nutzt die eigentlich als Vertrauensboost. Weil in dem Fall wechselst du die Position, denn in dem Fall ist Telekom der Vertrauenspartner zu deinem Endnutzer. Und du bist das Mittel dafür. Unglaublich cool. Also sehr geil.
Die Frage ist natürlich immer, was die jetzt davon haben. Ne? Also warum sollte jetzt der Partner dich an seine Reichweite kommunizieren? So, da muss man sich natürlich mal was Schlaues überlegen. Ne? Wie macht man das am besten? Was haben die davon?
Gut, ich würde jetzt mal behaupten, in eurem Autofall war das ein produktiver Mehrwert auch für diesen Endkunden.
Klar, aber wie ist das jetzt zum Beispiel bei so Fällen bei euch? Also was gibt's oder gibt es da auch irgendein Muster, was man relativ häufig vielleicht anwenden kann, wo man sagt, da hat der Partner dann durch dieses oder jenes dann in der regelmäßigen Mehrwert?
Also erstmal, um das simpel zu beschreiben, ist die Auswahl des Partners wichtig. Denn der muss erstens selbe Zielgruppe haben. Zweitens darf er kein Konkurrenzprodukt sein. Sonst würde das keinen Sinn machen. Ja. Das ist schon mal Voraussetzung. Auf der anderen Ebene ist aber nicht die Auswahl des Partners die wichtigste, sondern wie ist diese Kooperation geschnürt. Das ist viel, viel wichtiger. Und dabei sollte man halt vorgehen, dass es entweder einen produktiven Mehrwert bei ihm gibt oder also für seinen Endkunden, weil du vielleicht irgendwas hast, was er selber in seinem Produkt gar nicht abbildet. Das ist ziemlich häufig so. Und da wird man auch eine Menge Partner finden, bei denen das so ist. Okay. Wenn das aber nicht der Fall ist, kann das dann halt auch mal sein, wenn der Partner exponentiell viel größer ist als einer, dass er vielleicht dafür auch Geld zählen will.
Okay.
So, das ist so der häufigste Fall. Am Ende des Tages musst du aber mit der Intention darauf gehen, dass das natürlich eine Win-Win für alle sein muss. Also es muss für den Partner ein Win-Win sein, eine Win-Situation sein für dich und für den Endkunden. Das, was aber eigentlich dahinter steckt, ist, wenn du langfristig, und das war hoffentlich so in eurem Fall mit den Autos, langfristig habt ihr das Produkt ja innerhalb einer Customer Journey, zwar auf einem ganz anderen Weg, nämlich in einem Auto, bei einem Kunden platziert. Das heißt also, je größer der wird, wenn du gut platziert bist, wirst du mit groß.
Ja.
Ein sehr langfristiges Ding.
Ja.
Und jetzt nichts Short-Term-mäßiges. Aber es ist unglaublich, unglaublich effektiv, auch sehr kostensparend, wenn du es gut hinbekommst.
Cool. Ja, Partnerschaften, Kooperation. Sehr nice.
So, Platz
5 waren tatsächlich PPC-Ads damals auf Facebook. Und da vor allen Dingen haben wir die im Ausland geschaltet. Und zwar in Brasilien und Türkei waren unsere Testmärkte.
Okay.
Getestet in diesen beiden Märkten. Und dadurch hatten wir dann auf einmal ganz viele neue Nutzer in Brasilien und in der Türkei.
Und das wolltet ihr?
Ja, wir hatten sozusagen so ein Assessment irgendwie verschiedenster Länder gemacht. Und das waren dann so die Länder, die für uns die beiden besten Testmärkte weltweit waren, um einmal sozusagen zu testen, wie und ob das funktionieren kann mit PPC für uns. Das war allerdings eher immer so ein, nicht so ein richtig geiles Ding. Das war natürlich auch dann irgendwie, klar, man hat natürlich für jeden Download irgendwie relativ teuer bezahlt. Ach, und dann war, ja, das waren irgendwie auch nicht die geilsten User. Die waren irgendwie nicht so gut, die waren nicht so lange da und so weiter und so fort. Also das PPC war dann eher so ein, jetzt nicht unbedingt die Königsstrategie. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Kann das sowas wie 80 Cent oder so gewesen sein?
Das kann früher so gewesen sein. Ja, das kann so gewesen sein.
Heute wahrscheinlich deutlich teurer, ne? Ich empfehle
das auch viel nicht mehr. Ja, viel teurer. Ja. In den meisten Fällen. Es macht halt auch einfach wenig Sinn. Mhm. Und macht nur Sinn, wenn du viel Kapital hast. Ich würde das keinem empfehlen, das zu machen. Weil es ist eine simple Rechnung. Also selbst wenn der Download heute 1 Euro kostet.
Ja.
Und du hast, das Abo kostet 60 Euro, was schon ganz gut ist für eine App.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Dann musst du aus dem Euro erstmal eine Registrierung machen.
Ja.
Dann macht das vielleicht, heutzutage hast du eigentlich nur 3 Sekunden Zeit, weil viele vergessen auch, dass sie eine App runtergeladen haben. Selbst wenn es jeder Fünfte macht, was eine gute Conversion wäre, hättest du 20% Conversion auf eine Registrierung, dann kostet die Registrierung 5 Euro.
Ja.
So, und dann ist der aber noch nicht aktiv. Dann musst du den erstmal aktiv bekommen. Dann ist es vielleicht jeder 20. Was schon gut wäre, den du da hinbekommst. Dann kannst du es dir selber schon durchrechnen, da bist du schon fast drüber. Und dann, das macht in den meisten Fällen eigentlich keinen Sinn und nutzen nur die Leute, um krassmäßig zu skalieren, weil das Geschäftsmodell es nicht zulässt.
Ja. Nee, auf jeden Fall, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Alright, Pascal, super gut. Jetzt haben wir hier fast schon eine Stunde gequatscht. Alter Schwede.
Oh, das geht schnell.
Sag noch mal ganz kurz meinen Machen-Podcast-Hörern noch mal kurz, wie dein Podcast heißt und was man da hört. Und dann sage ich deinen Hörern noch mal kurz, was es im Machen-Podcast gibt. Und dann können wir das Ding hier auch nach einer Stunde sozusagen einmal einen Haken dran machen, oder?
Würde ich so sagen. Soll ich dann loslegen?
Jo, leg los.
Ja, genau. Also unser Podcast heißt Digital Growth, das findet man auf allen gängigen Plattformen. Worüber wird gesprochen? Eigentlich über noch tiefgründigere Sachen, wie die, mit denen ich über Michael gesprochen habe. Nämlich bei uns geht es um Growth Hacking und da sprechen wir mit anderen Gründern aus den unterschiedlichsten Branchen aus der Praxis, wie deren Growth Hacking Prozesse wirklich sehr im Detail aussahen und was erprobener oder erwiesenermaßen zu Growth geführt hat. Also wir gehen richtig deep in Sachen rein. Ich würde mal sagen, aus bestimmten Themen, aus den Growth Hacks, die du jetzt gerade gesagt hast, viel, viel deeper. Das heißt, es geht dann bei PPC zum Beispiel, PPC um, ja, was hast du bezahlt am Ende des Tages? Wie gestaltest du eine Werbung? Wie hat das zu Retention geführt? Und so weiter und so fort. Und das machen wir alles im Podcast Digital Growth.
Perfekt. Sehr gut. Dann kann ich natürlich auch nur noch einladen, auch mal den Machen-Podcast reinzuhören. Das ist meiner. Der kommt jeden Tag raus, da gibt es jeden Tag eine Folge.
Und so crazy.
Muss man sich vorstellen, wie so eine tägliche Podcast-Show. So, ich sag mal, so ein Mix aus Business Punk, Forbes und Manager-Magazin. Ne? Zielgruppe auch vor allen Dingen ja, Führungspersönlichkeiten, Unternehmer, Gründer, Inhaber etc. Auch, es geht auch viel hier ums Thema Marketing und so. Da habe ich ja auch immer sehr, sehr viel Spaß dran, mich hier über so Marketing-Themen zu unterhalten. Jede Folge ist gelabelt, sozusagen mit der Kategorie, mit dem Ressort, wie man damals gesagt hätte in der Zeitung. Dementsprechend hört gerne mal rein, einfach mal im Podcast-Player nach Machen, Michael Assauer suchen, das ist das dunkle Cover. Und dann könnt ihr da gerne einfach mal reinhören. Also, Pascal.
Das ist so crazy, dass du eine Folge am Tag machst.
Was denkst du denn? Alright, tausend Dank dir, hau rein.
Yay, yeah, vielen, vielen Dank für die Einladung und hat mich sehr gefreut. Und
ebenso.
Ich bin gespannt auf die Folge.
Ebenso.
Bis dahin.
Jo. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach. Für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon. Du kannst einfach den Link machen.fm/podcast zum Beispiel per WhatsApp an sie senden oder diese Folge hier direkt aus deiner Podcast-App an sie teilen. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, vielleicht ja schon morgen. Bis dahin, dein Michael.